ich erinnere mich auch, damals war es eher so, ich wollte irgendwie etwas machen und ich hatte viel Ambitionen. Ich wusste irgendwie, ich will irgendwas auf die Beine stellen. Und in dieser Zeit fehlt einem nur so die Richtung, in die man jetzt läuft oder was man jetzt macht. Das heißt, man macht einfach so viele Dinge und irgendwas bleibt halt hängen, was vielleicht ganz gut funktioniert. Und das entscheidet dann darüber, in welche Richtung so der Lebensweg geht.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Das ist der Karriere-Podcast von Study Drive und mein Name ist Constanze Marie Teschner. Liebe HörerInnen, diese Episode könnte verändern, wie ihr denkt, lernt und vielleicht auch, wie ihr eure Zukunft gestaltet. Einige von euch kennen vielleicht sogar den Gast der heutigen Episode, Henry Hildebrand. Er ist der führende Neuroscience Creator im Dachraum. Außerdem ist er Speaker, Influencer und Consultant, um nur ein paar seiner Titel zu nennen. Auf seinem YouTube-Channel vermittelt er komplexe Erkenntnisse aus der Hirnforschung verständlich, greifbar und alltagsnah. Und genau dieses Wissen möchte ich für euch anzapfen, sodass ihr in eurem Studium davon profitieren könnt. Ich freue mich unfassbar auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Henry.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Henry, ich habe so viele Fragen vorbereitet, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Mich interessiert natürlich total, wie dein Leben als Creator aussieht. Aber wenn ich schon mal so einen Neuroscience-Experten vor dem Mikro habe, will ich natürlich möglichst viele praktische Tipps haben. Vielleicht machen wir zwei Episoden draus. Wir haben einiges vor, oder?
Super, ja, ich freue mich.
In diesem Podcast gibt es ein Ritual, um warm zu werden, die Rubrik zum Kennenlernen, die fantastischen vier. Vier kurze Fragen, vier schnelle Antworten. Inspo, welches Buch, Tool oder welcher Denkansatz hat dich zuletzt inspiriert?
Principles, Ray Dalio.
Gameshow, welches ist dein Lieblingsspiel?
Risiko.
Berufsalltags-Soundtrack, welcher Song oder welche Musikrichtung passt perfekt zu deinem Arbeitsmodus?
Ja, Drake ist gut.
Oh, da gibt's ein neues Album. Das ist richtig stark. Das ist schön.
Ja.
Tab Safari. Wie viele Browser-Tabs hast du gerade offen und was sagt das über deinen Arbeitsstil?
Ja, wahrscheinlich 50 gerade. Und ja, ist manchmal sehr viel auf einmal.
Davon werden wir vielleicht heute auch einen kleinen Einblick bekommen, was dich so beschäftigt und dich so umtreibt. Vielen Dank für dieses kleine Warm-up. Und jetzt können wir ins Interview starten. Ich habe ja gerade schon nur so einen Glimpse aufgezeigt von dem, was du machst und was dich beschäftigt. Kannst du mich mal mitnehmen an den Beginn deiner Karriere? Wie hat alles angefangen? Du hast Medizin studiert, richtig?
Ja. Ja, gerne. Ja, so hat alles angefangen. Vielleicht sogar noch mal ein Stück davor, bevor ich mit dem Studium begonnen habe, nämlich 2019 habe ich das allererste Mal eine Website gebaut. Und auf dieser Website habe ich einfach einen Blog geschrieben über Gesundheit und habe einfach mein Wissen geteilt und das, oder nicht mein Wissen, ich hatte ja kein Wissen, ich habe einfach das geteilt, was ich gelernt habe.
Mhm. Was du dir selbst angeeignet hast, autodidaktisch oder?
Genau, also ich habe mich interessiert, zum Beispiel über Supplements habe ich mich interessiert und habe darüber geschrieben. Ja, das ist so, war so der erste Schritt, etwas ins Internet zu setzen von mir und hat, denke ich, die Hemmschwelle für vieles weitere extrem gelindert. Man muss sich vorstellen, ich habe über ein Jahr lang jeden Tag, ich finde es auch wirklich in Retrospektive verrückt, jeden Tag habe ich 2-3 DIN A4 Seiten, damals gab es kein ChatGPT, geschrieben und am Ende des Jahres, ich weiß noch bis heute, diesen Blog haben 23 Leute gesehen.
Das ist überschaubar.
Und ich habe das ein Jahr lang gemacht und es ist nichts passiert.
Okay, krass.
Bis mir irgendwann, ja, dann aufgefallen ist, okay, irgendwie geht es so nicht, aber ich habe es, ja, durchgezogen und dann habe ich mein Abi fertig gemacht, 2020, und habe dann im selben Jahr noch mit dem Medizinstudium begonnen. Habe mir damals ein privates Studium selbst finanziert, wodurch ich ja einiges an Schulden auf mich genommen habe, was dann auch ja mich dazu gebracht hat zu überlegen, okay, was sind Lösungen, wie ich damit umgehen kann. Dann habe ich beim Rettungsdienst gearbeitet parallel und habe dann begonnen zu denken, was kann ich denn gut, was andere vielleicht nicht können. Mhm. Was ich gut konnte, war, Wege ins Medizinstudium zu finden, weil ich selbst kein so gutes Abi hatte.
Okay.
Und so habe ich begonnen, auf Social Media darüber zu sprechen, zu posten, und das war der Startschuss quasi.
Okay, das war dann auch so ein bisschen der Schlüsselmoment zu all dem, was gekommen ist, oder? Weil diese Social Media Reichweite, die ist dann ja weiter gewachsen, und ich vermute eben auch, das, was du gerade beschreibst, damit können sich viele Leute oder viele Studis identifizieren. Dieses vielleicht nicht so ganz wissen, wo es hingeht, aber so eine Motivation, so einen inneren Drive verspüren in irgendeine Richtung, oder?
Ja, absolut. Also ich erinnere mich auch, damals war es eher so, ich wollte irgendwie etwas machen und ich hatte viel Ambitionen. Ich wusste irgendwie, ich will irgendwas auf die Beine stellen. Mhm. Und in dieser Zeit fehlt einem nur so die Richtung, in die man jetzt läuft oder was man jetzt macht. Das heißt, man macht einfach so viele Dinge und irgendwas bleibt halt hängen, was vielleicht ganz gut funktioniert. Und das entscheidet dann darüber, in welche Richtung so der Lebensweg geht. Vielleicht wäre es auch irgendwas anderes geworden, hätte ich Kleinigkeiten anders gemacht, ne? Das weiß man ja nicht im Nachhinein. Hm. Das Wichtige ist einfach nur, ja, dass man halt einfach beginnt, dass man einfach anfängt, und das bildet die Grundlage für die Zukunft.
Hm. Und dann hast du deine Firma gegründet und die weiter aufgebaut. Wie ist das weiter entstanden? Was ist da gewachsen?
Genau, dann habe ich damals meine erste Firma gegründet. Eine Zeitweise habe ich in Wien gelebt und habe dort ja an einem Startup gebaut, um ja Menschen zu helfen, ins Medizinstudium zu kommen, ist dann kläglich gescheitert, und habe dann im Nachhinein ja einfach gemerkt, okay, Social Media funktioniert gut, das sollte ich dann halt einfach verfolgen, mhm, und mehr davon einfach machen. Ja, das habe ich dann gemacht, und die Channels sind dann mit der Zeit explodiert. Vor allem sind die explodiert, als ich halt begonnen habe, einfach meiner Passion zu folgen, und meine Passion, und wenn ich das jetzt so in Retrospektive betrachte, und das auf First-Principle-Perspektive herunterbreche, ist meine Passion einfach, Menschen zu helfen, das, was eigentlich in ihnen steckt, zu entfalten oder mhm, ne, ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Mhm. Und der beste Weg in meinen Augen, das zu tun, ist, darüber das eigene Gehirn zu verstehen, mhm, Mechanismen zu verwenden, um das Gehirn zu beeinflussen, mhm, und dann einfach ja dem zu vertrauen, dem zu folgen. Und die Neurowissenschaft ist da das richtige Tool, denn sie vereint nicht irgendwie Esoterik mit irgendwelchen Dingen, bei denen man denkt, die könnten funktionieren, sondern es ist Wissenschaft, die Dinge sind belegt, mhm, und sie geben dir einen Fahrplan, was du verändern musst. Und das habe ich getan, das kam auf Social Media gut an, und basierend darauf sind zwei Unternehmen, eigentlich ja inzwischen drei, entstanden. Das eine ist Study Academy, das ist ja unsere Lernplattform, wo man lernt, wie man lernt. Mhm. Dann haben wir Neurobytes, das sind funktionelle Kaugummis, mit denen man ja konzentrierter lernen kann.
Stark.
Und halt meine eigene Marke jetzt, ne, Henry Hildebrand als Person.
Hattest du ganz zu Beginn deiner Karriere eine Vorstellung davon, wie das mal aussehen kann, was du gerade so selbst erschaffst? Weil es ist jetzt ja nichts, was so im Lehrbuch steht. Ja, man könnte ja meinen, man studiert Medizin und wird dann Arzt. Das wäre ja schon nochmal so ein Weg, den man sich visuell vorstellen kann. Aber dein Weg ist ja ein ganz anderer. Warst du da einfach offen? Hast du dir das so geplant, irgendwie vorgestellt? Weißt du, weil man hat ja so ein bisschen so ein Bild von sich vielleicht. Du als Arzt, ich als Moderatorin, keine Ahnung. Und dann passieren da ganz viele Sachen auf diesem Weg, die du gerade beschrieben hast. Ist diese Vorstellung, die du mal hattest, genau das, was jetzt passiert ist?
Ja, sehr, sehr interessante, gute Frage. Ja, und noch schön ausgedrückt. Also, als ich begonnen habe mit dem Medizinstudium, war es so, dass ich das hauptsächlich auch gemacht habe, weil mein Vater ist Arzt, und ich habe bei ihm halt immer gesehen, wie er mit Passion zur Arbeit geht. Mhm. Und er hatte eine Praxis und ist dort immer hin, und ich habe das mitgekriegt als Kind und habe mir halt gedacht, okay, ich möchte sowas eigentlich auch haben. Mhm. Weil das Schlimmste für mich war eigentlich schon immer, so, wenn ich gesehen habe, dass Menschen irgendwie so ihr Leben als so selbstverständlich betrachten und dann zum Beispiel auch ihren Job nicht mögen. Mhm. Ne, weil am Ende des Tages ist es ja einfach nur ein Zeichen dessen, dass du dein Leben nicht genug wertschätzt. Weil wenn du deinen Job nicht magst, dann musst du ihn eigentlich wechseln. Ne?
So viel Zeit, wie man verbringt an diesem Ort mit dieser Tätigkeit, ja, müsste das genau die Conclusio sein. Ja, wenn man so viel Zeit mit etwas verbringt, das einem gar keine Freude bereitet, dann ist da ja irgendwo ein Fehler im System.
Absolut. Ja, und dann hat das Studium begonnen. Und mit der Zeit habe ich ganz viel ja, ich habe gelesen, Bücher gelesen, Autobiografien, darunter auch Steve Jobs, viele weitere Unternehmerbiografien, auch ein Buch, was mich geprägt hat, ist die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Mhm. Und mit der Zeit habe ich einfach bemerkt, dass ich das, was ich bei meinem Vater gesehen habe, dass das nicht unbedingt das Studium war oder der Beruf des Arztes, was er dort, was ihm die Freude bereitet hat, sondern es war die Selbstständigkeit. Mhm. Und es war eine Erkenntnis in meinem Studium, die mich, ja, also das war wirklich wie so ein, also ich erinnere mich auch noch, als ich das realisiert habe, wie so ein, ja, Schnipsen, auf einmal habe ich das verstanden und habe bemerkt, okay, irgendwie, ich möchte eine andere Art von Impact haben und habe dann relativ schnell eigentlich für mich selbst schon so entschieden, ohne dass ich jemand gesagt habe, dass ich kein Arzt werde. Womöglich, also ich habe ja das Studium auch noch nicht abgeschlossen, womöglich werde ich es in Zukunft noch beenden, aber als Arzt zu arbeiten ist eigentlich so gut wie Geschichte.
Ich glaube, was da drin auch steckt, was du gerade sagtest, ist, dass du beobachtet hast, dass dein Vater seinen Job mit so einer Passion ausgefüllt hat. Und das ist ja auch das, was dich so auszeichnet, was ich so von außen wahrnehme, dass du diese Sachen, die du vermittelst, die du voranbringst, eben mit einer großen Passion machst und mit einem großen Antrieb aus dir heraus. Und das habt ihr beide da sicherlich gemein, dass das so diese Triebkraft ist. Wenn man so viele Dinge macht wie du, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist auch Speaker, du bist auch beratend tätig neben den Unternehmen, die du gerade schon aufgezählt hast, dann hat man viele Bälle, die man in der Luft jongliert. Was ist in deiner Wahrnehmung die Herausforderung dabei, wenn man so viele unterschiedliche Sachen macht? Wie kriegst du dich da auch fokussiert und das alles unter einen Hut?
Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, dass es nichts ist, was erstrebenswert ist. Also ich würde niemals sagen, und ich sehe das auch so häufig auf Social Media, irgendwie Posts von Leuten, die, ja, ich studiere Vollzeit das und das, hab zwei Berufe, mach das und das und das und das und das und das parallel und so manage ich meine Zeit. So, ich denke mir dann immer so, okay, was für ein Bild vermittelt ist, naja, dass man irgendwie etwas besonders gut macht, wenn man viele Dinge auf einmal macht. Das ist aber nicht richtig, weil du machst etwas besonders gut, wenn du die Fähigkeit hast, zu Dingen Nein zu sagen und eine Sache vor allem gut machen kannst. Deswegen würde ich sagen, ist das, was ich richtig mache, in gewissen Teilen, ne, ich mache auch nicht alles richtig, aber eine Sache mache ich richtig, und das ist den Unterschied zwischen Strategie und Taktik zu kennen.
Der denn da wäre?
All die Projekte, die du aufgezählt hast, die mache ich nicht gleichzeitig. Sondern ich habe meinen Fokus in einem gewissen Zeitraum immer auf einer Sache. Und ich mache nur diese Sache. Und ich mache diese Sache wirklich gut. Und Taktik bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Strategie bedeutet, die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun. Und für mich zum Beispiel wäre es beides, ist eine richtige Taktik. Neurobytes, meine Firma mit den Kaugummis aufbauen, und Social Media sind beides richtige Taktiken. Aber Neurobytes hätte nie funktioniert, wenn es gleichzeitig mit Social Media gelaufen wäre. Das heißt, zuerst Social Media, dann Neurobytes. Das im Kopf zu priorisieren, was mache ich wann, ist extrem wichtig. Und dazu eben auch diese Entscheidung mit dem Studium. Weil viele fragen mich dann, ja, wieso machst du dein Studium nicht erstmal fertig? Ja, okay, könnte vielleicht sein, aber dadurch könnte ich halt die anderen Sachen nicht priorisieren. Ich entscheide ja selbst meine Geschwindigkeit. Ich würde es auch jedem Studenten sagen, keiner sagt euch, wann ihr euer Studium beenden sollt. Timing ist so unterschätzt.
Vielen Dank für deine Ehrlichkeit auch, dass du sagst, dass es gar nicht möglich oder notwendig ist, da alle Welten gleichzeitig zu bedienen und das, was man oft auch vorgelebt bekommt auf Social Media, nicht der Realität entspricht oder du das nicht empfiehlst. Und ja, ich glaube auch viele Menschen, die das eben sehen, die das konsumieren, unter so einen Druck setzt, der ja auch einfach schädlich ist und nicht sein muss.
Absolut.
Welche Fähigkeiten haben dir dabei am meisten geholfen, so erfolgreich zu werden? Ich mach's mal ganz plakativ. War es die Disziplin oder einfach auch die Neugier, die ja am Anfang stand? War es auch der Mut, sein eigenes Ding zu machen? Oder brauchst du eine strenge Struktur, der du folgst und eine Sache nach der anderen abarbeitest? Was war es? Oder war es was ganz anderes?
Ja, also ich glaube, es sind so zwei Hauptpunkte. Das eine ist die Fähigkeit zu reflektieren. Und damit meine ich ganz spezifisch, es gibt eigentlich wenig Dinge, die ich tue, die ich nicht bewusst tue. Wenn ich irgendetwas mache in meinem Alltag, dann mache ich das bewusst. Und ich bin da selbst noch nicht so wirklich bei einer Lösung angekommen, weil ich letztens auch ein Video darüber machen wollte. Und das steht noch in meinen Entwürfen, wie man dazu kommt, darüber nachzudenken, was man macht. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen auch, vielleicht gar nicht so eine positive Ader, sondern ein bisschen auch so was Paranoides, dass man in gewisser Weise andauernd Sorge hat, in die falsche Richtung zu lenken und dadurch reflektiert, was mache ich, mit welchen Menschen umgebe ich mich, woran arbeite ich, wo lebe ich, all diese Dinge konstant zu reflektieren und so sein Leben zu designen. Und ich glaube, diese Sorge oder diese Paranoidität kommt daher, dass ich halt wirklich das maximal aus meinem Leben rausholen will.
War das bei dir schon immer so? Warst du schon immer eher jemand, der bedachter war, der mehr über seine Handlungen nachgedacht hat? Oder ist es durch die Auseinandersetzung mit deinen Themenschwerpunkten entstanden?
Gute Frage. Also ich denke, also es ist zu 100% auch mehr mit den Themenpunkten entstanden. Das ganz sicher. Ich glaube, eine Fähigkeit, die auch so ein bisschen von Kindesalter mitkommt, ist natürlich die Art und Weise, wie man mit Emotionen und Impulsivität umgeht. Und ich denke, da gibt es auch eine direkte Korrelation. Ich habe jetzt keine Studie im Kopf, aber Erfolg geht damit einher, inwieweit du in der Lage bist, mit deinen Emotionen umzugehen.
Ja.
Jemand, der ständig impulsiv und reaktiv auf sein Umfeld handelt, der wird nicht in der Lage sein, zum Beispiel sein Ego hinten anzustellen und zu handeln, auch wenn es vielleicht gegen das Ego geht. Ein einfaches Beispiel: wenn jemand dich kritisiert und du nicht in der Lage bist zu trennen und dann impulsiv vielleicht sauer wirst, dann wird dir das Stein in den Weg legen, dann wirst du da nicht weiterkommen. Zu Punkt 2, Bias towards Action. Also einfach eine Grundeinstellung und Fähigkeit, sehr schnell einfach Dinge umsetzen zu wollen. Ich merke das oft, wenn ich mit meinem Team, das klingt für mich selbst komisch, aber wir sind inzwischen auch über 15 Leute.
Wow.
Mitarbeiter, und es ist, ist schon cool zu sehen, auch macht mir sehr viel Spaß. Und aber es ist immer lustig zu sehen, wenn so Projekte anstehen, die ich dann vorgebe, in welche Richtung wir steuern, und das Team dann häufig erstmal so designen möchte, wie wir das jetzt machen. Also es möchte einen genauen Plan haben, so und so bauen wir das jetzt, genauso machen wir das. Und es ist in manchen Teilen auch gut, aber ich sag eigentlich immer, viel besser ist es einfach zu machen und danach die Prozesse glatt zu ziehen. Und so ist es bei vielen Dingen im Leben. Du sollst einfach erstmal handeln und dann lernst du aus dieser Handlung und kannst viel besser planen. So. Und ich glaube, das sind die beiden Punkte.
Du bist TEDx-Speaker und Spiegel-Bestseller-Autor des Buches Brain Hacks. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und darüber hinaus hilfst du Menschen eben mit deinen Inhalten online. Was passiert hinter diesen Erfolgen, was viele gar nicht so richtig sehen? Das sieht ja immer alles sehr glamourös aus und auch durchaus beeindruckend. Aber wie fühlt sich das auch so für dich an?
Fühlt sich gut an. Also ich...
Das beruhigt mich. Hättest du jetzt was anderes gesagt?
Nee, also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Jedes Jahr wird eigentlich besser in meinem Leben. Was ich so gemerkt habe in dieser ganzen Reise jetzt, ist es oft auch einfach, und das meine ich auch mit Stückchen besser, es geht gar nicht so um diese Titel und Erfolge, aber es ist immer nur kurze Freude und es ist immer nur ein kurzes Gefühl. Das, was aber einen tatsächlich glücklicher macht und einem auch so diesen Spaß im Leben bringt, ist die Person, zu der man wird.
Was können denn Studierende von diesem Creator- oder Unternehmer-Mindset lernen, unabhängig davon, ob sie in die Öffentlichkeit wollen? Also eher, welche Strukturen stecken dahinter, die Studierende für sich nutzen können?
Es gibt in der Neurowissenschaft ein Konzept, das nennt sich Metakognition. Und Metakognition bedeutet einfach nur, darüber nachzudenken, wie man besser lernt. Die Tatsache, dass wenn du etwas reflektierst, dann sind wir wieder beim Reflektieren, das heißt nämlich zum Beispiel, wie lerne ich besser? Dass alleine das schon deine Lernleistung verbessert. Indem ich darüber nachdenke, wie ich in der Lage bin, gewisse Lebensbereiche oder gewisse Fähigkeiten während dem Studium zu verbessern, verbessere ich mich schon automatisch. Dazu gibt es Studien, die sind sehr interessant. Und das ist so das Erste, einfach sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Es klingt simpel, aber die meisten Studenten werden sich damit nicht auseinandersetzen.
Ich glaube, da steckt total viel Wahres dran. Wenn ich mich daran zurückerinnere, an meine Schulzeit oder an mein Studium, ich habe mich da oft gefragt, allein schon in der Schule, ganz früh, wenn uns gesagt wurde, ja, konzentriert euch doch mal. Niemand hat den Schülern mal irgendwann gesagt, wie man sich konzentriert, was damit wirklich gemeint ist. Und darüber macht man sich, glaube ich, viel zu wenig Gedanken. Das sind ja so ein bisschen die Basics, die irgendwie vorausgesetzt werden. Aber eigentlich hat es einem nie jemand wirklich mal erklärt.
Absolut, ja. Diese gesamten Grundlagen. Und auch wenn man diese Grundlagen mitgibt, lernt man auch gleichzeitig dazu, dass man diese Grundlagen auch verbessern kann, optimieren kann. Dass es nicht darum geht, also es gibt ja auch dieses bekannte Sprichwort, wenn ich 10 Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich 9 Stunden damit verbringen, meine Axt zu schärfen. Und es ist beim Lernen genauso.
Mhm.
Und dann ist es natürlich auch, heutzutage ist, wenn du dein Studium abschließt, nicht garantiert, dass du einen Job kriegst. Punkt. Und das bedeutet, dass dein 5-to-9, die Zeit, die du verbringst außerhalb deiner Haupttätigkeit, egal ob du studierst oder arbeitest, ist egal, dass das die Zeit ist, in der die Magie passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, brich dein Studium ab, es bringt eh nichts mehr. Ich denke, dass es immer noch der smarteste Weg ist, momentan zu studieren und das Netzwerk mitzunehmen, die Erfahrung mitzunehmen und dann darauf aufzubauen. Aber es ist nicht der Weg, der deine Zukunft entscheiden wird. Was entscheidet, wohin du segelst, in welche Richtung du segelst, ist, was du in deiner Freizeit machst. Und das sollte AI sein, man sollte sich mit AI beschäftigen.
Ich glaube dennoch, dass viele junge Menschen unter dem Druck stehen, früh den richtigen Weg zu finden oder halt wirklich nach dieser Orientierung suchen. Was würdest du Studierenden sagen, die sich orientierungslos fühlen?
Also erstmal glaube ich, hat man mehr Zeit, als man denkt, und Social Media suggeriert so ein bisschen so einen Erfolgsdruck, weil man jetzt irgendwie Leute sieht, oder auch, ne, ich bin ja auch ein Beispiel dafür, für jemanden, der wahrscheinlich in vielen Bereichen Glück hatte, mit ein bisschen Strategie mit dazu, und man sieht das auf Social Media und denkt halt, das ist die Baseline.
Und ich glaube auch ein bisschen Fleiß.
Bisschen Fleiß natürlich, ja, auch, aber die Leute, die jetzt nicht Erfolg hatten, sieht man nicht. Und du siehst das und denkst dir, okay, das ist so die Baseline. Und für 99,999% der Leute ist es halt einfach so, dass sie ihre Passion vielleicht erst mit in den 30ern finden, vielleicht erst in den 40ern finden. Aber de facto entstehen zum Beispiel die meisten erfolgreichen Unternehmen oder die meisten erfolgreichen CEOs in ihren 40ern. So, und dann sieht man irgendwelche jungen Leute, die halt erfolgreich sind. Es ist nicht normal. Also dem muss man sich bewusst sein. Deswegen sollte man sich auch einfach die Zeit geben, das herauszufinden, was einem liegt. Und wie man übrigens herausfinden kann, wo eine Passion liegen könnte oder zumindest das einzugrenzen, liegt tatsächlich auch in der Kindheit. Also mehr in die Kindheit zu gucken, was man leichter konnte als andere, was einem leichter von der Hand ging.
Ich finde, das ist eine schöne Aufgabe für unsere HörerInnen, um mal jetzt zu reflektieren und mal selbst auf die Spurensuche zu gehen, was einem liegt und was vielleicht ja dann ein Indikator sein könnte, wo es in der Zukunft hingehen könnte. Und wir machen hier Cut für heute. Wir machen tatsächlich 2 Episoden hier draus, weil ich habe ja noch ganz viele Fragen an dich nach konkreten Tipps und Tools, um das eben, was du entwickelt hast oder du gelernt hast, anzuwenden. Aber wir geben hier den HörerInnen mal die Möglichkeit, zu reflektieren und anzuwenden, was wir gelernt haben. Was hältst du davon?
Super, klingt gut. Vielen Dank.
Wunderbar. Liebe HörerInnen, ich empfehle euch eben genau das. Reflektiert mal und vielleicht schaut ihr, welche Impulse ihr anwenden könnt. In der nächsten Folge geht es um konkrete Tools und Techniken, die ihr im Studium und auch im Leben anwenden könnt. Abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen, und lasst gerne eine Bewertung da. Ich packe euch natürlich auch schon mal alle Links zu Henrys Talks, zum Buch, zum YouTube-Channel in die Shownotes. Da könnt ihr euch damit auch ein bisschen die Zeit vertreiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.